Psalm 95 ist ein klassischer Text, wenn es um die Frage geht, was ist Anbetung? Er beinhaltet sozusagen alles, wo man dazu muss wissen, was Anbetung ist. Ich nehme drei Aspekte raus und ich habe nicht den Anspruch, alles zu erschöpfen. Aber es sind drei Punkte, nämlich, was ist Anbetung? Warum soll man Gott überhaupt anbeten? Und das Dritte, wie soll man es tun? Was ist Anbetung? Der Psalm 95 sagt, was Anbetung ist. Nämlich, Anbetung ist der Akt, wo man etwas den höchsten Wert messen, sodass es unser ganzes Leben einnimmt. Das ist Anbetung. Anbetung ist der Akt, ist das, wenn man etwas den höchsten Wert beimisst und das derart, dass es das ganze Leben ergreift. Das ist Anbetung. Ich möchte das abbrechen. Anbetung nimmt jeden Aspekt vom Leben in den Griff. Betrifft jeden Aspekt vom Leben. Es ist ziemlich einfach, den Psalm, wie wir ihn gehört haben, zu gliedern. Und zwar sind drei Befehle, die den Psalm gliedern. Vers 1, kommt. Vers 6, kommt. Und Vers 8, verstockt euer Herz nicht. Es sind drei Aspekte, drei Befehle. Die Befehle gehen an unser Fühlen, sie gehen an unser Wollen und sie gehen an unser Denken. Anbetung Gottes nimmt unser ganzes Wesen ein. Fühlen, Wollen und Denken. Vers 1 lautet, kommt, lasst uns frohlocken und jauchzen. Lasst uns danken und mit Liedern jauchzen. Das ist die Sprache von den Gefühlen. Lasst uns frohlocken, lasst uns jubeln, lasst uns juchzen. Das Wort, das hier im Hebräischen für juchzen gebraucht wird, dürfte an sich gar nicht da stehen. Das war aus folgendem Grund. Das hebräische Wort für juchzen, das hat man nach dem alttestamentlichen Gesetz nur dann dürfen brauchen, wenn ein Krieg im Anmarsch war. Das Wort, das dahinter steht, ist eigentlich Lärm machen. Lärm machen. Der Luther tut das ein bisschen schön übersetzen, juchzen. Mir hat, das steht so in 4. Mose 10, Vers 7 bis 9, dass Juchzen nicht dürfen brauchen im Gottesdienst. Hat man nicht dürfen brauchen. Man hat es nur dann dürfen brauchen, wenn Krieg war und man ist in den Krieg gezogen. Und dann in der Bedeutung Lärm machen. Lärm machen. Gott mit allem, was man hat, erflehen, dass er den Sieg geschenkt im Krieg. Und darum war es verboten, im Gottesdienst zu juchzen, Lärm zu machen. Wieso macht das der Psalmist da? Obwohl es verboten ist. Er tut das deshalb, nicht weil er im Krieg ist, offensichtlich, sondern macht das deshalb, weil die Faszination an Gott derart sein Gemüt berührt, wie ein Krieg Angst auslöst. Er juchzt, er macht Lärm, weil die Faszination an Gott derart sein Herz in den Griff nimmt, seine Gefühle, wie Krieg Angst macht. Jetzt macht es ihm nicht Angst, sondern es macht ihm Freude und Dankbarkeit. Anbetung Gottes ist nicht einfach nur sehr fromm, sehr still, ohne emotionale Rührung und Bewegung. Wir haben im Alten Testament so viele Hinweise, dass Anbetung Gottes etwas Bewegtes ist, etwas Lebendiges ist, etwas Enthusiastisches kann sein. Psalmen strotzen davor und sagen immer wieder, schlönt Zimble zum Lob von Gott. Ich habe mich interessiert für Musik zu studieren eigentlich. Es hat mich dann noch Theologie verschlagen. Auf jeden Fall bin ich natürlich ein bisschen angesprochen gewesen von diesen Instrumenten, die es im Alten Testament hat. Und ich dachte, ja, was sind denn Zimbeln überhaupt? Ich habe mir so ungefähr etwas vorstellen können, aber nicht so recht gewusst. Das Bibellexikon sagt zu Zimbeln Folgendes. Es sind kupferne Deckel mit einem Durchmesser von 8 bis 20 cm, wo man aufeinander schlägt. Also wir können es etwa zwei Pfannendeckel, die man zusammenschlägt. Und jetzt, der Punkt ist der, ich zitiere, ein ausgesprochenes Begleitinstrument zur Erzeugung von Lärm. mit Zimbeln hat man Lärm gemacht. Man hat Gott mit Inbrunst angebetet. Man hat ihn mit dem ganzen Gefühl verherrlicht und ihm alles hingegeben. Man hat frohlockt, kommt herzu, lasst uns frohlocken. Ja, lasst uns Lärm machen für Gott. Es nimmt unsere Gefühle ein. Vers 6. Anbetung geschieht nicht nur in den Gefühlen, sondern es betrifft auch unser Wollen. Vers 6. Kommt, lasst uns niederwerfen, niederfallen und niederknien. Das ist die Sprache der Hingabe. Das ist die Sprache vom Wollen. Es ist der Akt, wo man sich willentlich dem Gott hingibt. Warum? Warum niederknien? Weil das entsprechend die beste Art ist, um auszudrücken, dass Gott groß ist. Ich mache mich klein. Anbetung betrifft unser Wollen. Ja, Gott, ich gebe dir mein Wollen hin. Vers 8. Hört, verstockt nicht euer Herz. Das ist die Sprache vom Hören. Es ist die Sprache vom Denken. Es ist die Sprache vom Nachdenken, vom Abwägen. Es geht hier um unsere Einstellung, um unsere Gesinnung. Komm, verstock dein Herz nicht. Es betrifft dein Denken. In anderen Worten, der Psalm sagt uns, was Anbetung ist. Anbetung ist der Akt, wo wir etwas mit dem höchsten Wert beimessen, sodass es unser ganzes Leben einnimmt. Fühlen, wählen und denken. Und das ist absolut wichtig, dass wir das verstehen. Es ist absolut wichtig, dass du das verstehst. Denn wenn eins von diesen drei Teilen fehlt, dann ist es nicht Anbetung. Das ist noch nicht die Anbetung, die Gott sich wünscht. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, was es heisst, an Gott glauben. Ich stelle fest, ich habe eigentlich kein Problem, jemanden anzusprechen, glaubst du an Gott? Ich komme sehr oft Antwort darüber, ja, irgendwie, ja, ich glaube an Gott. Der Punkt ist aber, dass die Bibel Glauben an Gott nicht einfach so versteht, ich glaube, dass es Gott gibt oder dass es höhere Macht gibt. Sondern die Bibel versteht, ich glaube folgendermaßen. Ich glaube heisst, ich bete Gott an. Ich bete ihn an mit meinen Gefühlen, mit meinem Willen und mit meinem Denken. Das ist Glauben. Das heisst, wenn man sagt, ich glaube an Gott, aber macht das nur im Denken, ja, ich glaube, dass Gott groß ist, ist das noch nicht Anbetung. Es ist noch nicht das, was die Bibel sagt, was Glauben ist. Das Gleiche, wenn man im Gottesdienst tief berührt ist, vom gemeinsamen Singen, wie innerlich mitgenommen ist, von einer Predigt weggerissen worden ist, einen Eindruck hat, ein Gefühl und das so erlebt hat, dann ist das noch nicht Anbetung, wenn es nicht in dein Wollen eingeht und in dein Denken. Wenn es im Gefühl haften bleibt, ist es noch nicht Anbetung. Wenn wir im Lobpreis emotional berührt sind und das nicht weitere Konsequenzen hat, ist das nicht Anbetung. Es ist nicht Glauben an Gott. Gott will auch das Wollen und das Denken. Wenn Lobpreis nur eine Party ist und so eine Art ein Update von einem langweiligen Wochenende oder ein Pimp-up vom oberflächlichen Glauben und das, ja, einfach emotional berührt sein und es hat keine Auswirkungen ins Denken und das Wollen, dann ist es keine Anbetung. Anbetung ist der Akt, der unser ganzes Wesen einnimmt. Das ist, ich glaube an Gott. Das Zweite, Anbetung ist, etwas den höchsten Wert beimessen. Etwas den höchsten Wert beimessen. Warum betet der Psalmist Gott an? Er tut nicht nur sich mit einbeschliessen, sondern alle kommen, beten Gott an, der Gott. Warum? Weil er sagt, der Gott, das ist ein grosser Gott. Es ist nicht nur der grosse Gott, sondern er sagt, er ist der Gott über alle Götter, Vers 3. Das heisst, ein Superlativ, er ist der höchste Gott. Er bekommt die höchste Auszeichnung. Er sagt, er hat alles gemacht. Er sagt, das ist unser Gott. Es ist alles in seiner Hand. Es ist der höchste Gott. Das heisst, der Beter erweckt den Wert von Gott und wird von dem weggerissen. Er erweckt den Wert von Gott und wird von dem fasziniert. Eine Geschichte veranschaulicht das, meine ich, mega gut. Eine Frau hat aus Familientradition einen kleinen Stein vererbt bekommen. Er hängt an einer sehr schlichten Kette und sie misst dem Stein nicht eine grosse Bedeutung bei. Sie trägt ihn nicht viel. Und irgendwann denkt sie sich, okay, ich mache mir doch einen Nutzen aus meinem Schmuck. Und zwar, ich gehe hin zum Schmuckhändler und lasse ihn schätzen, den Stein, was er denn wert ist. Und da habe ich zumindest etwas davon. Sie geht hin, der Juwelier nimmt den Stein, setzt ihn unter die Lupe und schaut den Stein lange an. Und irgendwann wird er blass. Wieso? Der Juwelier hat plötzlich entdeckt, was es für ein Stein ist. Ich habe mich ein bisschen informiert über, wie man Diamanten beurteilen. Ich bin nicht rausgekommen, aber etwas habe ich gecheckt. Es gibt 4 Kriterien, nachdem man einen Diamant beurteilt. Der Juwelier hat da gemerkt, der Stein, das ist nicht einfach nur ein Anhängsel. Sondern in allen 4 Kategorien hat er den höchsten Wert bekommen. Er ist hinweg, er ist blass geworden. Und die Frau hat plötzlich gemerkt, ich habe mein Leben bislang nicht in Entsprechung zum Wert von diesem Stein gelebt. Sie ist hinweggerissen worden. Und wie hat es angefangen? Wie hat die Anbetung angefangen? Es hat im Denken angefangen, im Erwägen. Der Juwelier hat erwogen, was ist mit dem Stein? Was hat es auf sich? Und die Frau hat plötzlich angefangen, darüber nachzudenken. Der Stein ist die Jahre hinweg bei mir gewesen. Er ist mir übergeben worden von meiner Mutter, sie von der Großmutter, Urgroßmutter. Sie hat plötzlich den Wert von dem Stein erfasst und es hat angefangen mit Denken, mit Erwägen, was der Wert von dem Stein ist. Sie hat es unermesslich gesehen und ist darüber hinweggerissen worden. Das ist Anbetung. Anbetung ist etwas, dem den höchsten Wert beimessen. Und zwar derart, dass es uns wegreißt. Dass es uns vom Sockel haut. Das ist Anbetung. Das Zweite, ja, warum sollen wir Gott anbeten? Warum geht Gott? Der Text sagt, entweder betest du Gott an, oder du wirst irgendetwas anderes in deinem Leben anbeten. Es gibt nur diese Alternative. Entweder betest du Gott an, oder irgendetwas anderes. Man macht keinen Unterschied zwischen, ich bete Gott an, oder ich bete Gott nicht an. Den Unterschied gibt es nicht, sagt der Psalm. Sondern es gibt nur den Unterschied. Entweder betest du Gott an, von ganzem Herz, von ganzer Kraft und von ganzem Willen, oder du betest irgendetwas anderes in deinem Leben an. Der David Foster Wallace ist ein preisgekrönter US-amerikanischer Schriftsteller. Der hat kurz vor seinem Selbstmord Folgendes geschrieben. Und ich möchte etwas betonen. Er war ein Atheist, gewesen, explizit nicht Christ. Er war ein Atheist. Gewesen. Er sagt kurz vor seinem Selbstmord Folgendes. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Er hat das auf Englisch gesagt. Jeder Mensch worshipped. Jeder Mensch worshipped. Jeder Mensch macht Worship. Und er sagt, das ist der Standardmodus vom Mensch. Es ist genau das, was der Text sagt. 2-mal, Vers 3, Gott ist grösser als alle Götter. Es gibt extrem viele Götter. Gott ist der Größte. Du wählst dir aus, wer du anbeten willst. Entweder wählst du an in deinem Leben, welche Götter du anbetest, oder du betest Gott an. Und dann Vers 11. Die Menschen sind ein Volk, deren Herz immer herumirrt. Deren Herz immer den Irrweg sucht. Das menschliche Herz sucht immer etwas, was es anbeten kann. Es sucht immer einen Gott. Es sucht es immer. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein unaufhörlicher Anbeter. Er betet immer an. Es kommt nur darauf an, was. Sie sagt, du wirst immer etwas für deinen Gott halten. Und das, was dich kontrolliert in deinem Leben, das ist dein Gott. Das, was dich kontrolliert. Eine Person, die Macht haben will, der ist kontrolliert von Macht. Macht ist sein Gott. Eine Person, die Zustimmung sucht, der ist kontrolliert von seinem Selbstwert. Eine Person, du, wo das oder das suchst, du bist kontrolliert von deinem Gott. Der Mensch irrt, solange er lebt, um und sucht, woran er sein Herz hängen kann. sagt Vers 11, es sind Leute, deren Herz immer herumirrt. Johannes Calvin, er war ein Reformator in Genf, ein spannender Mann, auf jeden Fall, hat er Folgendes gesagt: Das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Man sucht immer etwas, um Sachen zu nehmen, die man upgraden. Gute Sachen, die man zur höchsten Sache in seinem Leben macht. Wir sind kontrolliert von den Göttern von unserem Leben. Wir sind abhängig von ihnen. Die Menschen sind abhängig von ihren Göttern. Sie machen etwas zu ihrem Gott und sie versklaven sich. Nämlich, sie müssen dafür sorgen, dass ihr Gott Gott bleibt. Sie müssen sich bemühen, dass nicht irgendetwas passiert, dass ihnen der Gott vorhanden geht. Sie müssen sich anstrengen. Sie müssen verzweifelt sich darum kümmern, dass der Gott ihnen nicht verloren geht. Man ist gefangen, man ist versklavt. Und wenn ihr Gott zerbricht, dann zerbricht das Leben. Man hat die Identität verloren, weil der Gott ist verloren gegangen, den man hatte. Vielleicht hat sich Menge gefragt, wieso hört der herrliche Psalm so auf, wie er aufhört? Ab Vers 8 wechselt plötzlich die Stimmung. Verstockt euer Herz nicht. Wieso? Der Psalm bringt das Beispiel, was es bedeutet, wenn man nicht Gott arbeitet, sondern etwas anderes. Und es sagt am Schluss, und sie werden nicht zur Ruhe kommen. Vers 11. Wenn man etwas anderes arbeitet als Gott, man wird nicht zur Ruhe kommen. Man ist immer umgetrieben. Man muss immer schauen, dass der Gott erhalten bleibt. Und die Referenzstelle, die da der Psalmist macht, ist die erste Situation vom Volk Israel, nachdem sie befreit sind. Das Volk Israel war gefangen in Ägypten. Und sie sind rausgeführt worden in die Freiheit. Sie sind frei worden von Gott. Sie sind nicht einmal 2 Monate gegangen. Das ist die Stelle, auf die der Psalm Bezug nimmt. Und dort haben sie sich gefragt, steht zum 2. Mose 17, ist Gott noch in unserer Mitte? Wir haben Durst. Wir brauchen zu trinken. Was haben sie gemacht? Sie haben Nahrung, sie haben Durst zu ihrem Gott gemacht. Und sie haben gesagt, Gott, bist du noch in unserer Mitte? Hilf unserem Gott, hilf unserem Durst. Wir brauchen zu trinken. Das heisst, ihr Gott war der Durst gewesen, und sie hat den wahren Gott zum Diener gemacht von ihrem Durst. Sie haben gesagt, mach jetzt uns, gib uns unseren Gott, gib uns Wasser. Darum endet der Psalm so, weil er zeigt, wenn man etwas anderes zum Gott macht, dann wird man nicht zur Ruhe kommen. Das Volk Israel ist nicht zur Ruhe gekommen. Sie haben immer wieder andere Götter gesucht. Wie ist das bei dir? Was oder wer ist dein Gott? Was oder wer ist dein Gott? Ich merke, dass Christen in vielen Gebeten und in vielen Fragen eigentlich gleich ticken wie das Volk Israel. Dass sie insgeheim doch einen eigenen Gott wieder erwählen. Vielleicht nicht essen und trinken, aber irgendetwas anderes. Sie beten zum Beispiel, Herr, mach mich gesund, schenk heilig. Aber eigentlich ist nicht Gott ihr Gott, sondern Gesundheit ist ihr Gott geworden. Und sie haben die Heilung so weit umgesetzt, dass sie jetzt Gott zum Sklav von ihrem Gott machen, von der Heilung. Sie sagen, Gott, du musst doch heilen. Oder man sagt, ich will das Zeichen von Gott haben, ich will ihn erleben. Man macht Gott zum Diener von den eigenen Wünschen, vom eigenen Gott. Etwas hat mir die Predigtvorbereitung neu aufleuchten lassen. Ich habe plötzlich erkannt, wieso das erste Gebot von den 10 Geboten das erste Gebot ist. Das erste von den 10 Geboten lautet, du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst keine anderen Götter haben in deinem Leben. Ich möchte dich fragen, ganz persönlich, was ist dein Gott? Was treibt dich an? Was bestimmt dich ganz zutiefst innerlich? Und bist ganz ehrlich, die Beziehung zu dem, was dich antreibt, das ist eine Beziehung von Anbetung. Du betest das an. Du misst etwas dem höchsten Wert zu und betest es an. Ich möchte, dass wir eine kurze Zeit innehalten und uns die Frage stellen, von was lasse ich mich kontrollieren? Jeder für sich, wir werden einen Moment still und die Frage, was kontrolliert dein Leben? Ja, Gott habe ich nicht angebetet bislang. Oder ich habe wie eine Art zurückgestellt in ein Lebenszimmer, wo er wieder zurückgeschoben worden ist. Ich möchte dich einladen, nimm den Sonntag jetzt und sag Jesus, ich möchte dich neu empfangen mit meinem Leben. Ich will dich neu arbeiten. Ich will dir den höchsten Wert in meinem Leben beimessen und mich von dir wegreissen lassen mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und mit meinem Wollen. Wie kommt ein Mensch zur Ruhe? Die Antwort vom Psalm ist, komm, bet Gott an, knüle vor ihm nieder, dann wirst du zur Ruhe kommen. Dein Leben, deine Wünsche, deine Götter werden sterben und sie werden ihre Zwänge und Nötigungen verlieren. Du wirst nicht mehr ruhelos sein, du wirst nicht mehr gefangen sein. Deine Götter werden sterben. Es ist dir gleich, wenn Macht plötzlich zerbricht, von der du kontrolliert bist worden. Weil es ist nicht mehr dein Gott. Es ist gleich, wenn deine Gesundheit zerbricht. Weil es ist nicht mehr dein Gott. Weil Gott, der Allmächtige, ist zu deinem Gott geworden. Ihn betest du an. Du bist frei von der Versklavung. Darum sagt das Neue Testament, wer Gott anbetet, der bekommt Freiheit. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wer Gott arbeitet, wird frei. Er wird frei von den Göttern von seinem Leben, frei von dem, was einem unruhig gemacht und ruhelos gemacht hat. Das Letzte, wie können wir Gott arbeiten? Ich möchte drei Sachen dazu sagen. Ich glaube, ich kriege das noch so hin. Das Erste, wir brauchen Gesang. Das Zweite, wir brauchen die Wahrheit. Und das Dritte, wir brauchen Gemeinschaft. Wie können wir Gott anbeten? Wir brauchen Gesang, wir brauchen Wahrheit und wir brauchen Gemeinschaft. Gott anbeten soll man mit Singen. Der Psalm fängt so an, Vers 1, juchzet, singet. Wenn man nur die umliegenden Psalmen schon zunimmt, dann haben wir ein Arsenal an Aufforderungen, wie wir sollen singen. Singt dem Herrn. Es ist ein köstlich Ding, Gott zu loben. Wir sollen es auf den 10-seitigen Lauten machen. Haben wir jetzt nicht, wir haben ein bisschen mehr Seiten im Klavier. Wir sollen es mit Harfen machen. Wir sollen es mit Trompeten und Posaunen machen. Das ganze Psalterbuch hört mit einem einzigen Lobpreis auf. Psalm 145 bis Psalm 150 ist nur noch ein Gesinge zu Gott. Und der letzte Psalm, Psalm 150, holt das ganze Arsenal an Instrumenten raus. Das heisst, mit allen Pauken, mit Trommeln, mit Schlagzeug. Wir sollen es mit Reigen machen, mit Tanzen, mit Juchzen, mit Singen, mit Rufen, mit Händen erheben. Von David wird es gesagt, 2. Samuel 23, und David und ganz Israel tanzten vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen und jetzt mit Zimbeln. Und mit Trompeten. Warum? Warum singen? Warum Musik? Warum inbrünstig? Wieso mit Emotionen? Warum mit Händen haben? Wieso? Anbetung ist der Akt, wo man etwas den höchsten Wert beimisst, dass uns unser ganzes Leben fortreisst. Unser Gefühl, unser Wollen, unser Denken. Darum ist Anbetung Gottes auch schwärmerisch, inbrünstig. Es darf lebendig sein, wie es dem Gott entspricht. Vielleicht denkst du, oder manche sagen, ja, das ist doch übertrieben, oder es ist nicht unserer Kultur entsprechend. Das kann man vielleicht in Afrika so machen. Natürlich, dem wollte ich nicht entgegnen, dass es irgendwo an der Kultur entspricht, wie man arbeitet. Aber der Punkt ist der, ich merke, dass man sich manchmal ausredet, und zwar noch sehr christlich, und sagt, ja, Das ist Unordnung, oder es ist zu emotional. Oder es entspricht nicht meinem Charakter, meiner Person. Oder ich singe vielleicht falsch. Es heisst nie in den Psalmen, dass man richtig singen soll. Die Frage, wo ist nicht, entspricht es mir? Die Frage ist wirklich nicht, entspricht es mir oder finde ich es gut? Oder will ich es oder will ich es nicht? Die Frage ist, bist du gehorsam? Es heisst, komm. Es sind drei Befehle, komm. Sing, juchz, komm. Lobe mit Danken vor sein Angesicht, mit Händen heben, komm. Die Anbetung mit Gesang ist nicht eine Frage, von, ob es jetzt mir entspricht, sondern es ist ein Befehl, es ist ein Akt von Gehorsam. Es ist nicht wichtig, dass wenn du Lobpreis machst im Gottesdienst, dass du richtig singst. Es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass du singst. Das heisst, komm, sing. Mit dem, was du hast. Gott anzubeten mit Liedern, mit Singen, mit Musik, ist nicht eine Frage vom Geschmack. Sondern es ist eine Frage, lasse ich wirklich mein Gefühl auch hin? Und ich muss einfach sagen, Gott, das Erste, was er gemacht hat, was er den Menschen geschaffen hat, ist nicht sein Gefühl oder ist nicht sein Geist gewesen, oder Ziel. Das Erste, was Gott gemacht hat, ist der Körper. Mit dem Gefühl, mit den Nerven, mit Freude. Darum soll sicher nicht das Letzte, wie wir Gott anbeten, unser Gefühl sein, unsere Hände, unser Körper, uns hinzugeben. Die Frage, Gott anzubeten, ist nicht eine Frage vom Geschmack, sondern ob du dich kannst verändern kannst. Ob du bereit bist, dich verändern zu lassen. Bist du das? Bist du bereit, dich zu ändern zu lassen? Um dem Gott mehr zu begegnen, mehr von deinem Leben zu geben. Ich weiss, die Frage vom Gesang, und ich lasse jetzt auch ein bisschen im Flug haben, oder? Hat Kirchen gespaltet, wo 1673 in den USA das erste Mal ist eingeführt worden, nach langer Zeit, dass man zumindest, wenn man Abendmahl nimmt, wieder ein Lied singt, haben 22 Leute in der Gemeinde von Pastor Creech die Gemeinde verloren, weil sie das nicht wollen haben. Man hat nur ein Lied gesungen, nach dem Abendmahl. Und zwar hat man das begründet, weil ja Jesus auch beim Abendmahl gesungen hat mit seinen Jüngern. Und es haben die Leute die Kirche verloren. Der Spurgeon, und ich zitiere ja sehr oft den Spurgeon, ich bin ein bisschen Fan von ihm. Aber der Spurgeon hat die modernen Lieder verboten. Er hat sie nicht singen, sie waren ihm zu modern. Es sind die Lieder, er hat im 19. Jahrhundert gelebt. Die Lieder, die wir heute ab und zu hier bei uns singen. Wie gehen wir um mit neuen und mit alten Liedern? Wie gehen wir damit um, dass es nicht zur Spaltung kommt? Manche sind die neuen Lieder eine Last. Ich weiss es, ich kenne es. Umgekehrt gibt es auch, dass anderen alte Lieder eine Last sind. Es gibt beides. Wir werden in unserer Gemeinde moderne Lieder singen und es werden auch ein Schwerpunkt sein und der größere Schwerpunkt sein. Aber wir werden auch alte Lieder haben. Ich bin weggerissen worden vom ersten Lied, das wir hatten. Das war ein alter Schlager, den wir gesungen haben, ganz am Anfang vom Gottesdienst. Unser Mund, der ist voll Jubel. Das ist nicht ein modernes Lied. Wie gehen wir damit um? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn dir die modernen Lieder oder auch die moderne Musik eine Last ist, und du dich wie innerlich möchtest daran aufregen, dann denk an Folgendes. Schon vor 500 Jahren hat man moderne Lieder verschrien. Der Calvin, den ich eben zitiert habe, ihm seine Lieder hat man verurteilt, weil sie vulgäre Töne hatten. Und man hat sie Genfer Hopsentänze genannt. Im Händel sind Messias, hat man in christlichen Kreisen verboten zum Hören. Und der Grund war, er hat zu wenig Botschaft, zu wenig Tiefe und zu viele Wiederholungen. Das Wort Halleluja kommt etwa 100 Mal vor. Man hat es verurteilt. Und das ist das, was viele Christen heute als die Anbetung empfinden. Denk an das, wenn dir moderne Lieder wie zu viel sind. Und wenn es auch zu laut oder zu rhythmisch hergeht. Er hat die Pauke geschlagen und auf die Zimmel gehauen. Du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich an den alten Liedern wie nicht magst erwärmen und wie, ja, denkst, ach, dann gehe ich lieber in eine moderne Gemeinde, dann denk an Folgendes, dass die alten Lieder, die wir bis heute erhalten haben, Popsongs von der damaligen Zeit waren. Das sind Schlager gsi. In 100 Jahren wird «Herr, dein Name sei erhöht» oder «An meiner Stelle» oder was wir heute gesungen haben an modernen Liedern, wird veraltet sein. Und wahrscheinlich kein einziges von diesen Liedern, die man heute Morgen gesungen hat, wird es vielleicht schaffen, noch 100 Jahre gesungen werden. Es sind ganz wenige Lieder, die das schaffen. Denke immer daran, wenn wir ein altes Lied singen, dann ist der Grund der, es war einmal ein Chart gewesen. Es war mal der Song schlechthin gewesen. Wir haben auf der Klampf, auf der Gitarre zu diesem Song gesungen vor 50 Jahren. Wir haben vor 500 Jahren «Eine feste Burg ist unser Gott» gesungen. Und wir haben das mit vollem Inbrunst gemacht. Der Luther hat das Lied geschrieben. Und heute denkt man, oh Scheibe, wo bin ich eingeraten mit diesem Lied? Anbetung, Gesang ist wichtig für unseren Glauben, für unseren Lobpreis. Weil, wenn wir mit alten Liedern Gott ehren, anbeten, mit Gesang, mit neuen Liedern, dann schliessen wir uns in die ganze Christenheit. Sogar in die ganze Kirchengeschichte, die es Menschen hatten, die 500 Jahre vor uns hier gewohnt haben in Uetike und ein Lied gesungen haben. Und zur Ehre von dem Gott, der über aller Zeit steht, der all die neuen Lieder brauchen kann, der immer wieder schenkt, dass es moderne Chartslieder gibt in der christlichen Gemeinde, der Gott, dem singen wir. Und dann nehmen wir ein Lied, das komische Wörter wie Seraphim und Cherubim drin hat, die man gar nicht mehr kennt. Und schau vielleicht mal im Lexikon nach, was ist das überhaupt? Und dann fängt man noch an zu staunen. Und dass man den Schatz der alten Lieder schätzt und den Schatz der neuen Lieder, die einen Aspekt betonen, der heute wichtig ist, dass die Menschen erreicht werden mit einer Faszination für Gott. Das Zweite, es braucht Wahrheit. Der Psalmist, der sagt, Gott ist der grösste Gott. Er hat Tiefe, er hat das Meer in seiner Hand, er hat alles geschaffen, er hat das Meer geschaffen, er hat die Erde geschaffen, er ist der Herr von allem. Er ist unser Retter und er ist unser Hirte. Woher weiss, dass er Psalmist? Er hat nicht in sein Innere geschaut. Der Psalmist weiss das, weil er Propheten hat und weil er die Bibel hat. Wenn du Gott willst arbeiten, dann musst du die Wahrheit haben. Sonst wirst du nur eine Projektion von deinen Gefühlen arbeiten. Der Psalmist sagt nicht, ich fühle, dass Gott, er ist wie eine Mutter zu mir. Es gibt Aussagen, wo Gott im mütterlichen Charakterzeug verglichen wird im Alten Testament. Aber er sagt nicht, ich fühle das so. Oder ich fühle, Gott ist wie ein Hirte. Oder Gott ist wie der Größte. Er sagt nichts von dem, sondern sagt, er ist es. Es ist wahr. Wieso weiß er das? Weil er die Aussagen der Propheten gehabt, von den Schriften. Er hat die Wahrheit gebraucht, dass er den wahren Gott anbeten konnte. Wenn du nicht dich auf die Bibel stützt, um zu sehen, wer Gott ist, dann wirst du das Zerrbild von Gott irgendwann anbeten. Dann wirst du das anbeten, was du fühlst. Aber das ist nicht, dann machst du deine Gefühle zum Gott. Wir brauchen die Bibel, weil sonst ist Gott nur ein Produkt von unserem Gefühlen. Wir brauchen die Wahrheit, dass wir Gott arbeiten können. Wir müssen etwas haben, wo wir uns darauf verlassen können. Und sonst ist Anbetung eine Farce. Wir brauchen die Bibel, dass wir Gott arbeiten können. Und das ermöglicht uns das Letzte. Wir brauchen Gemeinschaft, um Gott anzubeten. Schaut, wenn wir die Wahrheit nicht haben, dann können wir nicht in Gemeinschaft arbeiten. Weil dann wird der Johnny Gott anders arbeiten als ich. Dann findet er Gott als guten Helfer. Und ich finde ihn, nein, er ist eine Art ein guter Manager. Aber es ist nicht mehr der gleiche Gott. Es ist nicht mehr der gleiche Gott. Wer die Wahrheit hat, der kann mit anderen Menschen zusammen beten. Ich kann nach Äthiopien gehen und dort mit einer Christin beten, wie ich weiss, sie hat den gleichen Gott, sie hat die gleiche Wahrheit. Wahrheit verbindet. Gefühl trennen. Wahrheit verbindet. Wir brauchen die Wahrheit und wir brauchen Gemeinschaft. Habt ihr etwas festgestellt? Der Psalm ist nur im Plural geschrieben. Es heisst, kommt, ihr. Vers 6, kommt. Er ist unser Gott. Ihr verstocket eure Herzen nicht, betet Gott an. Es ist alles im Plural, nicht im Singular. Wir brauchen Gemeinschaft, zum Gott anbeten. Jetzt habe ich ein Durcheinander gemacht mit meinen Blättern. Es braucht Gemeinschaft. Wenn Gott am Ende seiner Zeit sein Reich aufbauen wird, das Reich bringen wird, ist das Erste, was Christen tun werden, sie werden zusammen alle auf die Knie gehen und sie werden Gott anbeten. Wir werden das zusammen machen. Sie wird nicht jeder einzeln vortreten müssen und dann persönlich auf die Knie gehen. Nein, es wird die ganze Masse runtergehen. Es braucht Gemeinschaft. Denn nur in der Gemeinschaft und wenn wir gestützt auf die Wahrheit arbeiten, dann entdecken wir, wer Gott ist. Weil, es ist richtig, der Johnny betet Gott an, weil er ein Helfer ist. Das steht so in der Bibel. Ich bete ihn an, weil er der Allmächtige ist, der Manager. Das stimmt insofern. Das ist nicht einfach ein Produkt von unserem Gefühl. Es steht beides im Wort Gottes. Und das verbindet. Ich entdecke plötzlich etwas, wo Gott ist auch ein Helfer. Er ist nicht nur der Manager. Ich brauche Gemeinschaft in der Anbetung, weil ich dann plötzlich etwas mehr von Gott entdecke. Und ich möchte das erklären mit einem Ereignis. Der C.S. Lewis gibt ein Zeugnis, wo das meines Erachtens auf den Punkt bringt. In einer mega berühmten Passage erzählt er von seiner Freundschaft mit dem Tolkien und mit dem Charles. Und erzählt, wie das die engste Gemeinschaft war. Bis zum Moment, wo der Charles stirbt, ihre Freundschaft, ihr Durchgespann zerbricht, sie sind nur noch das Zweite. In dem Moment denkt sich der C.S. Lewis in der ganzen Tragödie rein, ja, aber jetzt habe ich zumindest den Tolkien für mich. Und es wird viel intensiver sein, wir werden es viel persönlicher können haben. Ich werde viel mehr können aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung herausholen. Was hat C.S. Lewis festgestellt? Das Gegenteil ist passiert. Weil er hat gemerkt, der Charles, der verstorben war, der hat irgendwie die Fähigkeiten gehabt, im Tolkien Seiten zum Schwingen zu bringen, die C.S. Lewis nicht hätte können. Der C.S. Lewis hat den Charles gebraucht, um den Tolkien richtig kennenzulernen. Er hat plötzlich Facetten gesehen vom Tolkien, die nur der Charles hervorrufen konnte. Ich möchte diesen Punkt übernehmen auf die Anbetung Gottes. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen, dass wir zusammen arbeiten, wie wir so Gott in seiner ganzen Größe werden kennenlernen. Weil ich nicht alle Seiten von Gottes Person wird können zum Schwingen bringen. Ich brauche andere, die das machen. Ich brauche andere, die mir sagen, hey, Gott ist das. Wir brauchen Gebetsgemeinschaft, wie wir heute hatten, die mich berührt hat, weil Anbetung gekommen ist, einzelne Popcorn, die habe ich nicht gehabt. Die haben ihr müssen sagen, damit sie mehr Gott verherrlicht. Dass Seiten von Gottes in meinem Herz zum Schwingen sind gekommen. Wir brauchen Hauszellen, Hauskreise. Wir brauchen Gemeinschaft, um Gott anzubeten. Wir brauchen die Kirche, um Gott anzubeten. Wir werden Gott nie nur in unserem Herz einfangen können. Wir brauchen Gemeinschaft. Das ist Anbetung. Anbetung ist der Akt, wo man etwas ihm den höchsten Wert beimisst. Dass es einem wegreisst. Dass man etwas ihm den höchsten Wert beimessen kann, braucht man einen Juwelier. Wir brauchen einen anderen. Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen das Lexikon, das sagt, der und der Diamant, wenn er diese Kriterien hat, dann ist er so gut. Und wir brauchen Musik. Weil Musik etwas ist, das uns das Innerste in Wallung bringt. Ich bete und wir singen nach diesen zwei Lieder zum Lob von diesem grossen Gott. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Ich lade uns ein, zusammen aufzustehen. Oder wenn du sagst, nein, ich will Gott anders arbeiten, mach das. Vater im Himmel, es ist nichts grösser als du. Und alles, was wir updaten in unserem Leben und als gross und wichtig erachten, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es kommt nie an dich hin. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Freiheit möchtest geben, Freiheit, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, wenn wir dich als unseren Gott anbeten. Wenn wir sagen, du Jesus bist das Größte. Und du bist der Herrscher von dieser Welt. Es gibt nichts, was dir das Wasser reichen kann. Du kommst in allen Kriterien die höchste Bewertung über. Du bist mein Gott. Dich bete ich an. Amen.